Hier ist Ihr buntes Hörlokal, da hören Sie ganz und gar lokal. Ihr Platz im schönen Hörlokal.
Herzlich willkommen zum Podcast Hörlokal. Unterhaltung aus dem Nassauer Land. Wir tauchen heute mit Ihnen in den Herbst ab und klären die Frage, wie sich die ganzen Samen und Früchte, die jetzt von den Bäumen fallen, fliegen oder gefressen werden, eigentlich verbreiten. Und es sei gesagt, die Natur hat ganz schön pfiffige Strategien dafür entwickelt. Viel Spaß mit Naturexperte Manfred Braun. Ja, willkommen zu dieser Folge, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, und herzlich willkommen Manfred Braun, den wir heute auch im Video mit dabei haben. Wir wollen heute rausgehen in die Natur, und zwar zu den, ja, manchmal durchaus unscheinbaren, aber sehr genialen Strategen, so würde ich es bezeichnen, die Sie auch vor sich schon aufgebaut haben, Herr Braun, den Samen und den Früchten. Unter anderem, darum soll es heute gehen, und wir fragen uns, wie es Pflanzen eigentlich schaffen, sich kilometerweit, manchmal noch viel, viel weiter überhaupt zu verbreiten, ohne sich so richtig selbst dabei zu bewegen. Und ich glaube, da können Sie uns inhaltlich sicherlich auf die Sprünge helfen und uns ein bisschen mitnehmen in dieses Themengebiet und vielleicht einfach mal erzählen, was gibt es überhaupt für Verbreitungstechniken in der Natur? Wie verbreiten sich Samen und Früchte?
Also man kann das ja auch draußen selber sehen. Ein Fichtenwald ist abgestorben. Ein blanker Boden ist da und man kommt da vorbei und wundert sich. Und dann kommt man 4 Jahre später vorbei und dann ist da alles voller Bäume, Buschwerk, Krautpflanzen und so weiter, die keiner dahin gebracht hat. Das wäre eine Geschichte, die man hier überall im Nassauer Land sehen kann. Eine zweite Geschichte ist, wenn man einen Quadratmeter Gartenboden blank liegen sieht, umgegraben, und hat am nächsten Jahr keine Möglichkeit, dort zu arbeiten, dann wird der auch grün. Ja, und dann fragt man sich, wie kommt dann jetzt das dahin? Und da gibt es bei den Pflanzen die unterschiedlichsten Techniken. Und ich habe jetzt auch ein paar Sachen gesammelt. Jeder kennt den Ahornsamen, der manchmal von den Kindern auf die Nase gesetzt wird. Mal gesammelt an einem Baum, jetzt im Herbst, die hängen also voll davon. Das Ganze sieht also so aus, dass der aus 2 Teilen besteht.
Ja.
Und man ist überrascht, unten sitzt der Samen und dann sitzen noch so lange Dinger dran, wo man erst jetzt mal überlegt, warum sitzen da noch so Teile dran. Und ich habe ein interessantes Beispiel mal gehabt in Koblenz. 5-stöckiges Haus, Dachkennel. Und da kam ein Ahornbaum raus. Weit und breit kein Ahorn zu sehen. Und das ist jetzt der Klassiker der Flugfrucht. So nennt man die Sorte.
Ja.
Bestehend aus dem Samen. Also entscheidend ist für den Ahorn dieser Samen. Und das ist Anhängsel, damit die gut fliegen können. Und wenn die jetzt im Herbst beim Wind reif sind und weggetrieben werden, dann machen die einen Propellerflug. Je stärker der Wind, je trockener die Situation, umso weiter fliegen sie. Bis zum 5. Stock in Dachkennel, wo da ein bisschen Dreck drin lag und der dann gekeimt ist. Und bis zu dem Waldstück, von dem wir eben gesprochen haben, das blank war. Und dann ein bisschen Bodensubstrat hatte, wo der Samen hinfällt. Hat also ein bisschen Feuchtigkeit gekriegt und ist dann da ausgekeimt. Und die Flugeinrichtung, die für den Propellerflug wichtig ist, die ist nicht wichtig dann fürs Keimen, sondern entscheidend ist dann der Samen, den man jetzt hier oben sieht. Und die sind also in ordentlichen Büscheln. Und Ahorn verbreitet sich, das ist jetzt Bergahorn, auch stark. Und das ist also zum Beispiel ein Klassiker, den auch viele kennen wahrscheinlich und viele schon gesehen haben, viele ausprobiert haben. Man wirft das in die Luft und dann dreht er sich dann schön rund und hat dann entsprechend bei Wind die Möglichkeit, weit zu kommen. Das können einige 100 Meter sein, das können auch Höhen sein, also 5. Stock im Koblenzer Haus. oder halt eben auch 2, 3, 4 Kilometer, wo der Samen fliegen kann.
Das nennt man dann Windverbreitung?
Das ist also Windverbreitung. Mhm. Und Windverbreitung ist also einige, bei vielen gut entwickelt. Es gibt ja neben dem Ahorn noch ein paar andere Bäume.
Ja.
Ich zeige jetzt hier mal die Samen eines auch typischen einheimischen Baumes. Die sehen jetzt ein bisschen anders aus. Ja, die sind also so in der Struktur ähnlich. Der Samen sitzt hier oben drin. Mhm. Ja, und er hat also auch eine Flugeinrichtung. Das wäre jetzt der Samen von der Esche.
Ja.
Also auch ein einheimischer Baum. Und an den weiblichen Eschen entstehen dann solche Büschel, wie man sie jetzt hier sieht. Ja, und auch die werden sich über diese Flugeinrichtung verbreiten und können dann entsprechend auch keimen.
Mhm.
Klassiker wäre jetzt diese Pflanze hier. Da würde ich also mal sagen, die schafft es also mit am besten. Vielleicht noch mit der Birke. Das hier sind jetzt die Früchte der Erle.
Ja.
Also ein Baum, der jetzt so an Gewässern bei uns verbreitet vorkommt, wenn man mal an Mühlbach denkt, Dörsbach, Lahn. Und da entstehen so kleine Knubbel, das sind also dann die Früchte.
Mhm.
Und die gehen dann bei warmem Wetter, das wäre dann so Spätwinter, Frühjahr, wo also Sonne kommt, gehen die auf. Wenn sie jetzt kein Vogel frisst, gibt es also auch Spezialisten, die die Samen dann gern essen, weil die nun sehr ölreich sind, brauchen die auch Power zum Keimen. Dann gehen die hier auf und dann fallen die Samen raus. Und segeln dann, die haben jetzt keine Propellerflieger, ja, sondern die segeln dann zum Boden und können dann keimen, wenn das Substrat für die Erle passt. Das wäre jetzt nicht der trockene Weinbergshang, sondern das wären Flussufer, Bachufer, feuchte Stellen.
Yeah.
In unvorstellbaren Mengen keimt die dann und bildet dann halt eben wieder neue Bäume.
Ja, das heißt, die fliegt jetzt aber nicht kilometerweit?
Die würden jetzt nicht kilometerweit fliegen. Ja. Wenn sie kilometerweit fliegen, an einen günstigen Platz kommen, ging das so. Aber die sind halt eben sehr klein.
Ja.
Kann man sich vorstellen, hier unter jeder Schuppe sitzt ein Samen. Das sind dann hier so vielleicht 20, 30 drunter. Und die segeln dann weg. Und ohne den Propellerflug erleben. Mhm.
Propeller ist das eine, was mir so einfällt. Fallschirm das andere. Das wäre jetzt für mich so der Löwenzahn als klassisches Beispiel. Fällt der dann auch unter die Windverbreitung?
Das ist auch Windverbreitung. Das wäre jetzt ein Fallschirmflieger. So
ja.
Könnte man das nennen. Löwenzahnsamen konnte ich jetzt keinen besorgen, weil das ist eine Art so für Mai, Juni.
Mhm.
Ja, vielleicht noch für den Spätsommer. Aber es gibt eine andere, die auch sehr bekannt ist bei uns. Prinzip ist also ähnlich. Pflanze hat also zugenommen, ist ein Ranker, also eine Ranker. Kletterpflanze, die oft Büsche, Bäume überwuchert, überwächst und dann auch schön aussieht. Manche sagen Engelshaar dazu. Ist also die Waldrebe oder Clematis. Und die Waldrebe oder Clematis hat also hier so ein Büschel von Früchten.
Ja.
In der Mitte kann man erkennen, da ist es ein bisschen dunkler. Zupfe jetzt mal einen ab. Dann hat man dann also den Samen. Ja. Also das ist das Dunkle jetzt, was man hier unten drunter sieht.
Ja.
Und oben drüber ist so ein Anhängsel. Das sieht so ein bisschen aus wie ein Löwenzahn. Löwenzahn wäre dann mehr so Fallschirm.
Mhm.
Und hier, das ist also dazu da, dass der Wind eine Angriffsfläche hat.
Ja.
Und das Ganze also dann verbreitet. Und so kann man dann im Spätwinter dann auch am Himmel manchmal so Sachen sehen, wo dann also so ein Samen rumfliegt und dann auch irgendwo auf den Boden fällt. Wenn die Bedingungen stimmen, dann wächst das. Ne?
Ja.
Also eine ganz häufige Pflanze, muss man jetzt mal drauf achten. Noch sind sie grün, die waren jetzt hier ein bisschen im Trocknen und sind dann also auch entsprechend dicht auseinandergegangen und könnten jetzt also bei entsprechendem Hilfe, will jetzt nicht blasen, dann fliegen die alle rum, können also dann auch wegfliegen. Und so gibt es also dann auch die Disteln, die dann schon mal rumfliegen,
ja. Ja,
Distelsamen. Oder was im Frühjahr oft auffällt, den Leuten auch auffällt, weil sie dann auch schon mal im Zimmer landen. Ich habe also mal einen Anruf gekriegt vor Jahren, ja, bei uns im Schlafzimmer, da sind so Sachen, die sehen aus wie Baumwolle. Aber das waren natürlich keine Baumwolle, weil es sie hier nicht gibt. Aber es waren Samen von der Weide, von der Zitterpappel, die dann ganz früh blühen und dann so Mai, Juni rausfliegen. Dann sieht man so wie so Watte, die dann rumfliegt. Wenn das Fenster auf ist, fliegt sie natürlich da auch rein.
Yeah.
und kann dann natürlich im Schlafzimmer nicht keimen. Es sei denn, man hat da also irgendwo ein Dreckbett liegen, was also nicht so sehr erstrebenswert ist. Aber draußen geht das dann durchaus los. So sind die Strategien. Und die landen dann halt eben auch auf der Fläche, die im Wald halt eben ohne Bäume ist. Auch bekannt, gestern an der Lahn noch gesammelt, ist das Schilf. Das ist eine Graspflanze. Die Graspflanze wird auch sehr hoch, 2-3 Meter hoch. Und Schilf hat geblüht und Schilf reift auch heran. Und da gibt es also auch Samen, die also auch wegfliegen. Mhm. Und dann halt eben gucken, wo sie bleiben. Also da ist Feucht dann wieder angesagt. Die brauchen also dann als Substrat feuchten Boden, um dann wachsen zu können.
Mhm. Welche von diesen Exemplaren, die Sie jetzt gezeigt haben, fliegt so am weitesten?
Also am weitesten sind immer dann die Flugfrüchte, die so ein Anhängsel haben, auch leicht sind, ne?
Ja.
Vom Löwenzahn habe ich also eine Zahl gesehen, dass also durchaus 100 Kilometer das verdriftet werden kann.
Wahnsinn.
Das wird bei der Klimatis hier ähnlich sein. Bedingung muss sein, trockenes Wetter.
Mhm.
Ja, also wenn es nass ist, dann verklammen die, dann fallen sie auch unter die Pflanze, was der Pflanze dann nichts bringt. Die hat ja eine Strategie.
Mhm.
Ja, die will ja sich ausbreiten, ja, also nicht da wieder keimen, wo sie schon steht. Und bei der Klematis oder Waldrebe wird das auch in die Kilometer gehen, ne, wo die fliegen können. Also trockenes Wetter, Wind ist dann immer gut. Und da muss es dann passen im Frühjahr oder im Herbst, je nachdem, wann die jetzt reif werden. Ne. Im Löwenzahn wäre das dann so im Mai. Und bekannt ist das ja, was Kinder da machen. Erwachsene dürfen das natürlich auch. Holen dann den Löwenzahnsamen und blasen dagegen. Man nennt das dann Pusteblume und dann fliegen die Samen weg als Fallschirme und landen dann irgendwo am Boden.
Ja, das ist die Windverbreitung.
Das wäre jetzt die Windverbreitung, ja.
Was gibt es noch für Verbreitung?
Was gibt es noch für Verbreitung? Ja, dann nehme ich mal hier das, was ich jetzt auch hier mitgebracht habe. Das kennt auch jeder, gibt es dieses Jahr in unvorstellbaren Mengen.
Ja.
Ja, da hat es also
direkt eine Zwischenfrage, woran liegt das?
Das liegt daran, dass die Walnuss, ja, haben wir jetzt auch geklärt, wie sie heißt, weil sie jeder auch kennt, im Frühjahr zu günstiger Zeit geblüht hat.
Mhm.
Es gibt männliche und weibliche Blüten, die an einem Baum sind. Wenn es regnet, ist das also mit dem Blütenstaub und dem Blütenstaub per Wind auf die weibliche Blüte bringen. Denn nur da entsteht dann die Nuss. Ist es schlecht? Dieses Jahr war es offensichtlich gut. Es gab viele männliche Blüten, das sind so Kätzchen, die hängen da noch runter. Und dann wird das also gut bestäubt.
Mhm.
Bestäuber ist der Wind, nicht die Biene in dem Fall. Und dann gibt es also viele Walnüsse.
Mhm.
Also wir haben hier selber einen Baum mit Rekordernte.
Mhm.
Und die sind ja nun schwer.
Ja.
Also da wird es also mit Propellerflieger wird das nichts, ne? Weil keine Anhängsel dran sind. Es kann auch nicht die Strategie sein jetzt vom Löwenzahn, sondern es muss irgendwie anders gehen.
Mhm.
Im Moment fallen die runter. Ja? Also liegen unterm Baum. Und wenn sie jetzt keimen da unterm Baum, dann wird man im nächsten Jahr, übernächsten Jahr kleine Walnussbäumchen unter dem Baum haben. Der Baum ist so mächtig, so viel Schatten, dass die also nichts werden, die Bäume. Also muss eine andere Strategie her. Wenn man jetzt beobachtet, was sich da so tut, es gibt also Freunde der Walnuss, nicht nur der Mensch, der die knackt und isst und verarbeitet auch bei Gemüse oder was auch immer, sondern es gibt auch Vögel, die da scharf drauf sind und andere Tiere, also Säugetiere, also Vögel nenne ich jetzt mal die Rabenkrähe.
Mhm.
Die Rabenkrähe nimmt gerne Walnüsse, der Eichelhäher macht's auch, die Elster vielleicht auch, der Kolkrabe, der jetzt schon ein bisschen seltener ist, macht's auch, haben wir schon gesehen, Kolkrabe mit Nuss, Rabenkrähe mit Nuss. Die Rabenkrähe hat aber ein Problem. Das Problem ist, die zu knacken. Ja, und da lässt sie sich einiges einfallen, sind hochintelligente Vögel, also sie fliegen über eine Straße, lassen sie fallen, dann platzt die Nuss im besten Fall auseinander, fressen sie die. Wenn sie gefressen wird, kann sie nicht keimen, dann hat die Rabenkrähe was davon, aber Rabenkrähen, Elstern und jetzt kommt ein Säugetier, das Eichhörnchen, denken ja auch strategisch an den Winter und haben also im Winter auch Hunger. Und dann kann es sein, zumindest war das früher so, heute ist das seltener, dass also mal 3 Wochen Schnee liegt. Mhm. Und dann haben sie nichts zu essen. Und dann müssen sie gucken, von was sie leben. Und die verstecken nun diese Nüsse. Mhm. Ja? Und merken sich offensichtlich, nicht ganz wissenschaftlich geklärt, diese Plätze. Und kommen dann im Januar, sagen wir mal am 6. Januar, schöner Tag, ja, Heilige Drei Könige, haben sie Hunger und dann gucken sie da und merken dann, hier habe ich was versteckt und buddeln die Nuss aus und dann wird sie dann gefressen. Mhm. Das machen die Eichhörnchen, das machen die Krähen und wir haben hier auch Nuss, diesen einen Nussbaum und wir könnten jetzt 20 Walnussbäume neuerer Art ausgraben, die dann alle da irgendwo versteckt worden sind, mhm. weil auch das Eichhörnchen oder auch die Rabenkrähe nicht in der Lage ist, die all wiederzufinden. Mhm. Also das ist jetzt praktisch eine Samenverbreitung mit Tieren. Mhm. Und das scheint gut zu funktionieren. Das funktioniert noch bekannter vielleicht bei diesem Samen, den ich jetzt hier gesammelt habe, auch dieses Jahr in großen Mengen. Zeigt dem mal so, das ist eine Eichel,
ja
also die Frucht der Eiche. Und die Frucht der Eiche fällt jetzt auch vom Baum runter, ist auch schwer, liegt dann unter dem Eichenbaum. Und da warten also auch einige drauf. Und ein Vogel, der auch seinen Namen danach hat, ist der Eichelhäher. Ja, der mag also Eicheln, entweder frisst er sie direkt oder vergräbt sie. Strategie Rabenkrähe mit der Nuss. Vergräbt sie irgendwo, findet 30% wieder und 70% findet er nicht wieder und die keimen dann und helfen dann letztlich auch, da wird das auch genutzt, dem Förster bei der Begründung eines neuen Waldes mit Eichen. Mhm. Man spricht dann auch von Heersaat, also Heer von Eichel her. Und es gibt Förster, die sammeln Eicheln, und die Kleinen hier, dann also die Größeren, bauen so ein Brettchen in den Wald, legen die da drauf und warten, bis der Eichelhäher, der auch ein cleverer Vogel ist, die entdeckt hat, sammelt und versteckt sie irgendwo für den Winter. Mhm. Also das ist jetzt eine Strategie, die praktisch über das Verstecken läuft. Und aber auch die Grenzen hat, die immer gefragt werden, so... Auch die Frucht habe ich mal mitgebracht, die konnten wir jetzt auch in Mengen sehen, weil auch das blütentechnisch dieses Jahr geklappt hat. Das sind Kastanien. Und die Kastanien sind auch schwer. Jetzt könnte man sagen, es wird so ähnlich laufen. Kastanien fallen unter den Baum, keimen. Da haben sie keine Chance, weil oben ja schon ein Baum ist. Also müssen sie irgendwo hingeschafft werden. Aber da hat keiner Interesse dran. Mhm. Ja, scheinbar ist die zu schwer. Ja, Eicheln sind leichter, Walnüsse vielleicht sich besser, können besser drin, auch leichter, wenn ich es jetzt vergleiche im Gewicht. Und bei denen klappt das also nicht. Mhm. Also die Kastanie, bei uns die Rostkastanie, verbreitet sich nicht über die Früchte. Das funktioniert nicht. Da muss also der Mensch jetzt nachhelfen, wenn er sagt, oh, wir haben einen Park, da pflanzen wir eine Kastanie. Das kann man ja machen, kann die ja sammeln und in der Baumschule heranziehen. Aber da wird also kein Eichelhäher, keine Rabenkrähe, wird da mithelfen. Das ist also der Unterschied. Klappt übrigens auch nicht bei Esskastanien. Mhm. Da habe ich auch noch ein paar mitgebracht. Maronen, die es ja hier auch bei uns gibt, vereinzelt angepflanzt. Mhm. Aber angepflanzt und nicht von den Vögeln. Mhm. Dahin geschafft. Ne?
Also, wie kann sich denn sonst die Kastanie ausbreiten?
Die Kastanie kann sich aktiv nur ausbreiten durch Zufälle, dass jetzt, sagen wir mal, ein Mensch die sammelt und zieht sie heran in der Baumschule und dann werden die gepflanzt. Mhm. So stehen die auch immer solitär. Es gibt also kaum Wälder, wo Rostkastanien von selber kommen. Mhm. Ja, das gibt es nicht. Sei denn, der Förster pflanzt an einer Stelle Kastanien, die durchaus interessant für die Natur sind, weil sie toll blühen, viel Nektar produzieren, also auch für Bienen interessant. Und dann die Früchte, da gibt es also auch Freunde, die da scharf drauf sind, nämlich unsere Wildschweine oder Hirsche, Rehe.
Ja.
Aber die fressen sie dann. Und da kann es natürlich auch mal sein, dass so eins aus dem Maul fällt oder ein bisschen abtransportiert wird, aber sie bleiben dann in dem Fell hängen oder sowas. Mhm. Die werden gefressen vor Ort, direkt unterm Baum und Ende war's. Mhm. Da gibt es keine Verbreitung.
Ja. Jetzt haben Sie aber schon was anderes gesagt, am Fell hängen bleiben. Ich glaube, das ist eine dritte Verbreitungsform.
Ja, es gibt noch ein paar mehr, aber das ist eine weitere Verbreitungsform.
Über sich irgendwo dran kletten.
Ja, genau. Das sind die sogenannten Klettfrüchte.
Ja.
Ja, habe ich jetzt keine mehr gefunden. Das ist schade, weil die alle schon verblüht oder verbreitet sind, je nachdem, wie das ausgegangen ist. Die bekannteste Klettfrucht ist die Klette. Ja, die man kennt, da kommt auch der Name her. Es gibt aber, so häufig sind die nicht, ich habe auch keine gefunden jetzt, wo man Früchte zeigen kann. Bekannter sind dann andere, die dann auch, wenn man mit dem Hund unterwegs ist oder auch selber mit Wollsocken durch die Natur läuft, dann hängen dann plötzlich so kleine Kügelchen im Fell des Hundes oder auch an der Wollsocke und auch vielleicht im Fell des Fuchses. Oder des Rehes oder auch des Eichhörnchens. Und irgendwann wollen die das natürlich weghaben oder man macht es beim Hund selber weg. Oder dass der Fuchs tritt sich ab mit seinen Pfoten aus dem Fell und dann fällt der Samen dann runter. Und das sind dann Klettfrüchte, die Widerhaken haben, kleine oder auch größere, bei der Klette große, bei den Kügelchen, die man jetzt Klettenlabkraut nennt, also eine häufige Pflanze bei uns, ja, die auch sehr weitläufig wächst und Unmassen Samen produziert, weil nicht alle dann auch verbreitet werden, kommt ja nicht überall jetzt ein Fuchs oder ein Hund oder eine Katze vorbei. Und die hakt sich dann ein mit diesen kleinen Haken ins Fell oder in die Wollsocke und wird dann so verbreitet. Und irgendwann poolt der Mensch die dann raus oder das Tier macht sie selber aus dem Fell raus, fällt dann hin, günstiger Platz, kann sie neu kramen.
Spannend.
Ja, das ist eine spannende Strategie auch. Ja, muss man so sehen, ja.
Es gibt aber noch mehr Strategien im Pflanzenreich.
Ja, also die Pflanzen sind da schon über den Zeitraum der Evolution, wir können jetzt hier auch nur einen Teil darstellen, spannend in der Entwicklung. Ich habe jetzt heute Morgen noch das gesammelt.
Ja.
Die Früchte sind noch nicht ganz reif, sehr begehrt. Barmer Baum des Jahres vor einiger Zeit. Und man sieht, dass diese Pflanze hier Früchte produziert. Die werden knallrot. Und knallrot ist immer interessant für bestimmte Tiere. Und das macht diese Pflanze auch. Ich werde auch gleich noch den Namen sagen. Die hat also jetzt keine rote Früchte, sondern hat also dann diese weißen Früchte. Die werden also auch noch richtig auffällig. Und da gibt es also Interessenten dran, die dann aus dem Vogelreich kommen. Und fangen wir mit dem hier an. Das kennt jeder aus der Weihnachtszeit, sehr begehrt. Das kann so große Form annehmen. Das ist ein Halbschmarotzer, der auf Obstbäumen wächst, aber auch auf Pappeln und Weiden, bei uns vor allem auch Obstbäume. Halbschmarotzer deswegen, also der hat grüne Blätter, die Pflanze hier, ne? Und holt aber aus dem Wirtsbaum, wo sie drauf sitzt, holt sie Nährsalze, Wasser und schädigt den dann auch. Also für Obstbäume ist das schlecht. Und begehrt sind hier diese Früchte, die werden also jetzt noch richtig dick oder ein bisschen dicker und weißer.
Ja.
Amsel, Star, Misteldrossel werden zu nennen. Und die Misteldrossel ist auch dann der Vogel, der den Namen dieser Pflanze trägt. Das ist eine Mistel. Ne? Ein Halbschmarotzer begehrt, und zwar hier mit den Früchten, dann eine weibliche Mistel. Es gibt männliche und weibliche. Die männlichen haben leider nur den Blütenstaub, keine Früchte. Und diese Früchte werden dann übrigens giftig vom Vogel gefressen, dem aber dann das Gift nichts macht. Und dann ist sie jetzt noch nicht verbreitet, sondern erstmal gefressen. Aber es gibt also hier Samenkerne drin, die sehr hart sind. Und die werden zum Beispiel jetzt von der Misteldrossel, der Amsel, dem Star ausgeschieden. Mhm. Gerne auch da, wo die Pflanze dann wächst. Also sagen wir mal am Obstbaum. Da kommt also so ein schleimiges Material mit den Kernen raus, mhm, das man auch im weitesten Sinne als Kot bezeichnen kann, hängt dann schleimig auf dem Ast des Apfelbaumes und kommt dann irgendwie bei gutem Wetter dann auch in so eine Rindenspalte und keimt dann neu aus.
Verrückt.
Ne? Also ja, das ist jetzt eine Strategie, die bei der Mistel, die wir jetzt hier auch kennen, leider oder Gott sei Dank haben, mhm, die Obstbäume schädigt, aber dem Vogel Misteldrossel halt eben das Leben ermöglicht und kann jetzt ein bisschen auf vogelkundliche Langzeitstudien zurückgreifen, die ich selber dann so erlebt habe. Früher gab es keine Misteln. Die haben sich dann mit der Aufgabe der Obstbaumnutzung dann mehr ausgebreitet. Und immer mehr Misteldrosseln, eigentlich ein Zugvogel bei uns, überwintern hier, mhm, und leben dann hier von den Samen. Mhm.
Zählt das dann auch zur Tierverbreitung?
Das dient dann dazu, dass die Misteldrosseln im Winter nicht nach Spanien ziehen müssen, zum Teil, ja, sondern hier bleiben. Mhm. Und überall, wo wir Obstbaumgebiete haben oder auch andere Bäume, sind ja nicht nur Obstbäume, sind auch Weichhölzer wie Pappeln, Weiden, mhm, Linden. Da gibt es dann noch Misteldrossel bei uns im Winter. Das gab es früher nicht. Ja. Die war also reiner Zugvogel. Und immer mehr überwintern und je mehr Misteln, umso mehr Misteldrosseln und Amseln, die haben auch noch andere Strategien. Misteldrossel ist mehr so eine Vogelart der offenen Landschaft, mhm, während die Amseln ja auch am Haus ihre, ja, zum Beispiel die hier suchen,
ja,
die ich noch nennen wollte, das ist die Ilex, also Stechpalme, mhm, genannt. Einheimischer Strauch oder Baum mit roten Früchten. Ganz begehrt bei Amseln, also die wächst jetzt bei uns im Garten hier auch. Wir haben also eine Ilex, mhm, und die fangen jetzt an, reif zu werden und werden schon gefressen, weil sie scheinbar unheimlich begehrt sind. Mhm. Und die Samen werden ausgeschieden, da ist jetzt kein schleimiges Material dran, fallen auf den Boden und keimen da aus, mhm, wenn die Bedingungen stimmen. Mhm. Wir beobachten diese Pflanze, die so mehr in den atlantischen Bereich gehört, also ihre Hauptverbreitung, ich sage jetzt mal so Eifelraum, Belgien, das geht dann bis nach Frankreich rein, hat, dass die immer mehr bei uns vorkommt. Mhm. Das hat möglicherweise damit zu tun, dass die Winter milder werden und die Pflanze, die wird wohl früher auch unter Frost gelitten haben, wenn sie dann als kleines Pflänzchen am Boden war, ist sie dann erfroren. Mhm. Kommt also immer mehr auch hier im Nassauer Stadtwaldenumgebung vor. Ja? Wenn man also da so einen Blick für hat, hat ein bestimmtes Zeitintervall, wo man sagen kann, also es beobachtet jetzt seit 30, 40 Jahren, dann werden es mehr. Mhm. Und schöne Früchte halt eben, ne? Ja, die übrigens auch begehrt sind in der Gärtnerei, ja, aber auch geschützt sind. Da muss man dann an seine eigenen gehen, als Gestecke, ne? Werden die dann oft genutzt.
Ja.
Und diese Verbreitung über Samen und Früchte, das funktioniert dann noch bei anderen Pflanzen, die auch bekannt sind. Ich habe jetzt hier mal mitgebracht, die sieht doch hübsch aus. Das ist das Pfaffenhütchen.
Ja.
Ja. Die Frucht sieht so aus wie der Hut eines katholischen Pfarrers. Pfaffenhütchen. Und die Samen sind jetzt hier orange, werden von den Vögeln gefressen. Es gibt Weißdorn, es gibt Hagebutte, das sind die Früchte von der Heckenrose. Es gibt Schwarzdorn. Es gibt Schneeball, das sind alles Früchte, die auch farblich auffällig sind. Hagebutten sind knallrot, mhm, ja, und innen voller Samen, werden gefressen, ganz, und dann ausgeschieden. Und die Samen, die sind auch sehr hart, ja, mhm, die werden also auch von der Magensäure dann vom Vogel nicht aufgelöst, mhm, und können dann halt eben keimen.
Mhm.
Also wir haben hier im Garten eine Eibe, das ist der einzige einheimische Nadelbaum, und der produziert giftige, für den Menschen giftige Früchte, mhm, zumindest im Kernbereich giftig. Und da sind immer Amseln dran, Mönchsgrasmücken noch lange, auch Meisen fressen die. Und wenn kleinere Vögel drangehen, werden sie erst ein bisschen aufgeschlagen, damit sie runterschlucken können. Und da läuft das genauso ab, ausgeschieden. Und dann hat man irgendwo, kommt da eine Eibe raus und wundert sich, wo kommt da jetzt die Eibe her? Ja. Ist dann klein, die wächst sehr langsam. Also ja, das sind dann Früchte, die halt eben dann über den Magen der Vögel aufbereitet werden.
Mhm. Jetzt haben Sie hier aber auch noch ein paar Zapfen.
Zapfen habe ich auch dabei, ja.
Ja, erzählen Sie
und,
doch gar
nichts. Das ist erstmal interessant zu wissen, dass es Zapfen gibt, die unterschiedlich aussehen. Ja. Der große hier müsste ich jetzt auch so halten, weil der hängt immer nach unten. Mhm. Ja, ist ein Fichtenzapfen, ehemals häufigster einheimischer Nadelbaum, hier hingepflanzt worden. Im Moment hat er große Probleme, wie man überall sieht, mit dem Borkenkäfer und mit der Trockenheit, also mehr mit der Trockenheit als mit dem Borkenkäfer. Und hier ist jetzt erstmal nichts zu erkennen, was da jetzt essbar wäre. Und das ist dann hier ein Zapfen der Douglasie. Mhm. Sieht ein bisschen ähnlich aus, hat aber hier noch ein bisschen andere Schuppen. Douglasie ist ein nordamerikanischer Baum, der bei uns ist anscheinend mit dem Klima besser klarkommt und auch von den Förstern gepflanzt wird, dann diese Samen, Früchte produziert. Und unter jeder Schuppe ist eine Frucht. Mhm. Ja, die Frucht ist so im Aufbau ein bisschen wie die, ich sage jetzt mal, wie die Frucht der Esche. Ja, also kleiner Samen, sehr ölhaltig. Und dann so ein bisschen Anhängsel. Und man sieht, dieser Zapfen hat jetzt hier im Warmen gelegen ein paar Tage. Der ist richtig aufgegangen. Mhm. Und normal hängt das also ganz dicht zusammen zu im Winter, wenn es kalt ist und feucht ist. Und wenn wir so im Februar, März, April warmes Wetter haben, Sonne scheint auf den Zapfen, geht er auf, so wie jetzt hier im Zimmer. Und dann fallen die Samen unter jeder Schuppe zwei, fallen raus. Das sind hier also, ich würde mal sagen, so 180 drunter. Mhm. Ja. Und im kleinen Propellerflug kommen die dann auch ein Stück weiter mit Wind und können dann auskeimen, was man auch im Wald hier bei uns sehen kann, wo Fichten standen und abgestorben sind. Da kommen überall neue. Die Samen lagen dann auch in der Gegend und sind die dann 20, 100 Meter, 200 Meter weit geflogen. Und das klappt also auch bei den Douglasien, die sich auch punktuell aussamen. Das sind jetzt hier Douglasien. Dann habe ich hier noch so einen Exoten mitgebracht, wo man dann sagt, was ist denn da passiert? Ein Unfall oder was? man sieht, dass also Samen durchaus begehrt sind.
Yeah.
Und es gibt also Tiere, die also ganz scharf sind auf diese ölhaltigen Samen. Und dann halt eben es schaffen, mit ihren Zähnen die Schuppen abzufressen und dann natürlich nicht scharf sind auf die Schuppen, die fallen dann runter, liegen auf dem Boden. Die liegen dann auch auf dem Boden, die Reste praktisch von dem Fichtenzapfen. Und scharf sind Eichhörnchen, Buntspecht, vielleicht auch Mäuse auf die Samen. Und da müssen sie halt eben erst die Schuppen abmachen. Ne? Mhm. Der Specht klemmt das dann ein, den Zapfen, haut also mit seinem Schnabel rein, bis er es rausziehen kann. Und hier, das ist jetzt vom Eichhörnchen bearbeitet, der Fichtenzapfen, und die nagen das also ab, lassen es runterfallen, die Schuppen, und haben dann das entsprechend gefressen.
Mhm.
Also das ist jetzt auch eine Flugfrucht, das, was wir jetzt hier unter den Schuppen haben, von den Nadelbäumen, bei uns Fichte, mehr Douglasie, Kiefer läuft genauso, und dann haben wir noch die Lärche, das ist also auch vom Prinzip her ähnlich.
Mhm. Jetzt schaue ich gerade, ob Sie noch irgendwas nicht gezeigt haben.
Ja, habe ich.
Ich glaube, hier vorne ist noch das eine oder andere.
Also hier was sind, kann ich jetzt zeigen, das wäre jetzt so eine Art Wiederholung. Man sieht schon, ich will es nicht rausholen, weil die sich gleich...
Windverbreitung, nehme
genau,
ich an.
Das hat schon, haben Sie richtig erkannt. Windverbreitung, das ist jetzt von einem sogenannten Kreuzkraut, die Pflanze, also verwandt mit Löwenzahn. Das so wollähnliche Strukturen, ganz Mini-Samen. Und bei Wind geht es also dann ab in die Verbreitung. Wir haben hier eine Sache, die habe ich jetzt geholt von der Straße, gerade eben. Ist also noch feucht. Wächst bei uns vorm Haus sehr unscheinbar, flach, zwischen den Bordsteinkanten oder auch in der Regenflosse, also da, wo zwischen Straße und Bordstein das Wasser läuft. Ja, und ist jetzt erstmal nicht spektakulär auf den ersten Blick. Und da muss man also dann schon mit einer Lupe gucken und kann dann sehen, das gibt Mini-Blüten, ja, bei dieser Pflanze und dann auch Mini-Samen, die also faktisch nicht zu sehen sind. Mhm. Und die Pflanze heißt Vogelknöterich. Samen werden bestenfalls, obwohl sie klein sind, eiweißreich sind, von Vögeln gefressen. Da fällt mir der Haussperling ein. Vielleicht auch noch andere Finkenarten. Und die Haussperlinge scheiden jetzt zwar was aus, aber dann ist der Samen zersetzt. Da kann also jetzt, wie bei anderen Früchten, kein harter Kern drin sein. Dafür ist das alles zu klein. Ja. Dann überlegt man sich, ja, wie geht dann da die Verbreitung? Ja, die hat ja auch das Ziel, sich auszubreiten und neue Lebensräume zu besiedeln. Und das jetzt in diesem Grenzbereich zwischen Straße, Bürgersteig und der Regenflosse, wo dann das Wasser durchkommt. Und diese Verbreitungsstrategie hat was mit dem Wasser zu tun. Das ist also eine Pflanze, die über Wasser verbreitet wird, mit kleinen, leichten Samen. Und es kommt zum Regen, die Samen werden also abgetrieben und 320 Meter weiter, die Straße runter, vor dem Gully noch, wo das Wasser dann verschwindet, da bleibt der Samen hängen und keimt aus. Mhm. Das ist also eine irre Strategie, wo man jetzt erstmal auch nicht so draufkommt, ne, auf den ersten Blick.
Ja.
Und ja, das ist auch noch eine Pflanze, die manchen Leuten auf den Geist geht, weil die nicht mögen. Wächst an jedem Bach, an jedem Flussufer in Massen und blüht so im Spätsommer rot, wird auch gern von Bienen besucht. Der Pollen und auch der Nektar, die sollen nicht so sehr reich sein an Vitaminen. Deswegen bei Imker jetzt nicht so ganz hoch im Kurs, bei vielen Leuten auch nicht hoch im Kurs, weil die sehr hoch wird und groß wird und sich also ausbreitet, wo man dann vielleicht mal Angst kriegt. Aber auch der Mensch breitet die aus, nicht nur die Natur. Das ist das indische Springkraut. Mhm. Ja, gibt auch ganze Aktionen, wo man das versucht rauszuzupfen, so im Sommer, was aber uferlos ist, weil wo man es rauszupft, da sind im Boden noch 200 Samen mehr. Und die Strategie ist die, hier sieht man die Früchte.
Ja.
Alle größeren sind jetzt schon geplatzt. Ja, die konnte ich nicht hier mitbringen, weil sie unterwegs explodiert sind. Und die haben einen Mechanismus, dass man dagegen kommt oder auch nicht dagegen kommt. Dagegen kommen wäre auch starker Wind.
Mhm.
Ja, und dann reißt diese Samen reißen auf und schleudern dann die da drin liegenden Früchte weg bis zu 4-5 Meter. Wenn sie an der Lahn, am Mühlbach, am Gelbach, am Dörsbach stehen oder am Kaltbach in Nassau, dann werden sie gerade fliegt zumindest ein Teil ins Wasser und dann geht es also ab über die Strömung und irgendwo landen sie dann an und sind also universelle Verbreiter. Gibt noch eine andere Verbreitungsstrategie außer wegfliegen, das sind Forstfahrzeuge.
Okay.
Also wir haben ja Forstfahrzeuge auch mit großem Reifenprofil und auch Leute fragen, ja, da ist doch gar kein Bach, wo die jetzt kommt. Ja, aber da ist Holz gemacht worden. Und dann hat er das aus dem Kaltbachtal in Nassau mit auf die Höhe gebracht und hat da sein Gerät 2 Tage stehen lassen und er hat da gearbeitet und plötzlich kommt dann das indische Springkraut mitten im Wald dann raus. Wie gesagt, 2-3 Meter hoch, also schon eine stattliche Pflanze.
Ja.
Und das geht dann hier über diese Strategie. Ne? Also die Früchte sind jetzt hier drin. Das reißt jetzt nicht auf. Man sieht aber, wenn ich das jetzt so künstlich aufmache, da sind schon ein paar schwarze Samen drin. Ja, und die werden dann weggeschleudert. Also ein Schleudermechanismus. Man sieht mal an diesem Beispiel, wie reichhaltig das so ist, was jetzt so alles läuft, ne?
Wahnsinn.
In der Natur.
Ja. Ist das dann eine Selbstverbreitung? Also zählt das, oder wie nennt man das? Auch Wasserverbreitung?
Das ist eine Verbreitung, das nennt man dann Schleuderfrucht.
Schleuder.
Ja, also die reißt also auf.
Ja.
Bei Berührung kann aber auch Wind sein. Und dann zieht sich dann diese Sache zusammen und schleudert dann bei diesem diese schwarzen Samen raus, die dann ein paar Meter weit fliegen können.
Welche dieser Pflanzenarten hat sich denn ganz besonders erfolgreich auf seine jeweilige Art und Weise verbreitet?
Also ich würde mal sagen, die Flugfrüchte sind da schon gut, ja, weil die in Massen produziert werden. Mhm. Also denk jetzt mal eine Wiese, knallgelb im April, voller Löwenzahn. Mhm. Und dann nicht gemäht erstmal, na, jede Menge dieser Pusteblumen, sag ich mal. Und dann kommt ein warmer Frühlingswind und dann fliegen die also weit. Ne? Und die Strategien auch hier von der Waldrebe, ja, die ist also so angelegt, dass hier, ich würde mal sagen, hier auf dem bisschen, da sind schon so 80 Samen drauf. Ja? Und das sind ja gewaltige Mengen, wenn die Pflanze 8 Meter hoch krabbeln kann als Ranker. Ja. Also die haben, das ist schon am besten. Das gilt also auch für den Ahorn. Der Baum ist jetzt im Herbst voller Früchte. Die Blätter runtergefallen sind, hängen die Früchte noch und dann geht es irgendwann bei entsprechenden Bedingungen weg. Nicht ganz so erfolgreich, würde ich mal sagen, ist das bei den Früchten, die jetzt hier, wie die Walnuss oder die Eichel, transportiert werden müssen, vergraben werden. Ja, zum Teil werden sie dann wieder gefressen. Mhm. Und der Eichelhäher oder auch die Rabenkrähe, die geht jetzt nicht hin und nur 1000 Früchte vergraben. Das schaffen die konditionell nicht. Sonst werden halt eben dann vielleicht 200 sein oder 100 und von denen dann einige verfaulen, einige wiedergefunden werden, ein paar keimen. Mhm. Ja, und dann werden sie oft in Wiesen abgemäht. Mhm. Ja, gehen gerne in Wiesen. Da wird dann der Rasen gemäht, dann wird da auch kein Baum draus. Mhm. Besten klappt das dann noch im Wald, ne, mit den Eicheln. Also das ist dann schon erfolgreicher. Yeah. Und die Eichen können theoretisch auch groß werden, wenn dann das Rehlein die Eiche entdeckt und die anknabbert. Also sind die auch scharf drauf. Mhm. Schon ein harter Kampf dann.
Mhm. Ja, und absolut jede Pflanzenart ist auch angewiesen auf die äußeren Umstände in irgendeiner Art und Weise, dass sie sich gut verbreiten kann.
Es muss passen. Erstmal müssen Früchte produziert werden. Ja. Das muss schon passen. Mhm. Ja, also dieses Jahr viele Walnüsse. Das wird dann also in den nächsten 2-3 Jahren ordentlich neue Bäume geben. Und bei den Eicheln sieht es auch gut aus. Nicht so gut aus sieht es bei Bucheckern, habe ich hier auch noch. Das sind die Früchte der Buche, die in so Hüllen sind. Die haben dieses Jahr scheinbar geblüht, wo es also nicht viel an Pollen gab oder vielleicht auch wenig Blüten waren. Da sitzen dann die Buchecker hier in den Hüllen drin. Also das gibt kein gutes Jahr. Ne? Auch da wären jetzt Vögel scharf drauf, die das dann fressen und unterwegs irgendwo dann fallen lassen, damit dann eine neue Buche rauskommt. Ist die Arbeitsweise halt eben unterschiedlich. Wenn der Landwirt seine Wiese mäht, bevor der Löwenzahn zur Fruchtreife kommt, dann gibt das dann auch erstmal nichts. Ne? Mhm. Muss man also so sehen. Aber irgendwie überleben die dann schon. Ne? Sieht ja, das Angebot ist sehr reichhaltig und die Strategien sind sehr unterschiedlich. Hier in unserer Gegend, wir leben ja nun auch in der Gegend, wo es viele Sorten gibt, da funktioniert das immer. Mhm. Einige werden immer überleben, das ist klar.
Mhm. Herr Braun, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für diese spannenden Einblicke. Ich habe wieder sehr, sehr viel gelernt.
Schön.
Ich glaube, wir alle können im Herbst jetzt ein bisschen achtsamer durch die Natur gehen und wissen dann tatsächlich auch, was an den Wollsocken so klebt.
Schön, gucken, was man so findet draußen. Ne? Das ist schon sehr reichhaltig.
Genau. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
Bitte schön, ja.
Schön, dass Sie zugehört und uns vielleicht ja sogar zugesehen haben, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und schön auch, wenn Sie nächstes Mal wieder mit dabei sind, dann mit Katharina Matern, mit der wir in die Welt des Reisens und was es mit uns machen kann, abtauchen werden. Bis dahin, bleiben Sie gesund und machen Sie es gut!